Stressbewältigung im Alltag, Spanisch für den Beruf oder sogar Mountainbiken für Fortgeschrittene. Das sind alles Kurse, die man im Rahmen eines Bildungsurlaubs machen kann. 5 Tage bezahlten Extraurlaub können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Südwesten jedes Jahr dafür nehmen. In Rheinland-Pfalz soll das zugehörige Gesetz jetzt sogar noch erweitert werden. Wie das bei den Arbeitgebern im Land ankommt, das erzählen wir gleich. Bildungsurlaub, Belastung oder Bereicherung? Unser Thema in dieser Woche im Podcast von SWR1 Arbeitsplatz.
SWR 1 Arbeitsplatz mit Michael Herr.
Hallo, danke fürs Reinhören. In Baden-Württemberg heißt es ganz offiziell Bildungszeit, in Rheinland-Pfalz Bildungsfreistellung. Gemeint ist im Prinzip aber dasselbe, die landläufig als Bildungsurlaub bezeichneten 5 Tage, die Beschäftigte im Jahr nehmen können, um mal über den Tellerrand zu schauen. Eine Sache zu lernen oder wenigstens in eine Sache reinzuschnuppern, mit der man sonst im Job nichts zu tun hat. Das ist ja eigentlich eine großartige Sache und deshalb ist es schon fast ein bisschen schade, wie wenige das Angebot überhaupt nutzen, wie diese Umfrage in Stuttgart und Baden-Baden zeigt.
Finde ich gut, aber irgendwie ist man nie drauf gekommen.
Noch nie drüber nachgedacht?
Für mich nicht notwendig, weil ich da keinen Mehrwert drin sehe.
Finde ich eigentlich ganz gut von der Idee her. Nur den passenden Bildungsträger zu finden, der auch anerkannt wird, ist da manchmal ein bisschen schwierig.
Also ich habe es gehört, aber ich habe mich nie näher mit dem Thema befasst.
Letztes Jahr war ich schon auf 2. Ich finde es wichtig, weil man muss sich ja weiterbilden, damit man überhaupt sich für seine eigene Zukunft entwickeln kann.
Mein Arbeitgeber hat schon relativ viel in Ausbildung investiert, was ich auch in Anspruch genommen habe. Also insofern war Bildungsurlaub nie ein Thema.
Finde ich sinnvoll, weil man dann die Möglichkeit hat, auch mal andere Dinge kennenzulernen, außer dem eigenen Berufsleben.
SWR1-Reporter Wolfgang Brauer hat diese Stimmen eingefangen. Die Regeln für den Bildungsurlaub, die sind von Bundesland zu Bundesland ein bisschen anders. In Rheinland-Pfalz, da können Beschäftigte bislang berufliche oder gesellschaftspolitische Weiterbildungen als Bildungsurlaub machen. Die Landesregierung, die will das zugehörige Gesetz nun aber erweitern. Auch wer sich im Ehrenamt qualifizieren möchte, soll dafür Bildungsurlaub bekommen. Dagegen wehren sich nun aber die Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz mit dem Argument, Personal, das ist doch ohnehin schon knapp. Warum sollte man jetzt noch mehr Menschen eine Bildungsfreistellung schmackhaft machen? Martina Sautner, Personalchefin beim Pumpenhersteller KSB in Frankenthal dazu.
Das heißt, wir können den Wegfall von Mitarbeiterkapazität und sei es nur die 5 Tage nicht einfach wegatmen, weil wir als Unternehmen natürlich mit sehr, sehr knappen Kapazitäten kalkulieren müssen. Und gerade der Fachkräftemangel dazu führt, dass wirklich jede Stunde zählt. Und wenn dann ein Mitarbeiter einfach aufgrund der Qualifizierung für beispielsweise ein privates Ehrenamt dann eben mehrere Tage fehlt, dann müssen das teilweise andere Mitarbeiter und Kollegen einfach miterledigen oder der Auftrag ist letztendlich weg und das tut uns als Unternehmen natürlich schon sehr weh.
Ausweitung beim Bildungsurlaub geht also zulasten der Produktivität, sagen die Arbeitgeber und möchten auch nicht jede Art von Weiterbildung unterstützen.
Und wenn jetzt Mitarbeiter sich qualifizieren für privates Ehrenamt, beispielsweise der Fußballtrainer, dann stellt sich natürlich schon die Frage, inwiefern wir als Unternehmen die Verantwortung dafür haben, auch eine Freistellung sicherzustellen. Und das ist ganz wichtig, dass wir natürlich bei den öffentlichen Ehrenämtern wie Rettungsdienst oder Feuerwehr, da gibt es überhaupt keine Diskussionen. Aber beim privaten Ehrenamt fragen wir uns als Unternehmer schon, inwiefern da wirklich eine Freistellung notwendig ist.
Sagt Martina Sautner, Personalchefin bei KSB in Frankenthal. Doch wie berechtigt sind diese Sorgen? Dass durch zusätzliche Anspruchsvoraussetzungen die Personaldecke in den Betrieben noch dünner werden könnte. Immerhin nimmt ja ohnehin nur ein Bruchteil der Beschäftigten die Auszeit überhaupt in Anspruch. Frage daher an Iris Pfeiffer, Geschäftsführerin des Forschungsinstituts Betriebliche Bildung in Nürnberg, die das baden-württembergische Bildungszeitgesetz ausgewertet hat. Sind die Sorgen der Unternehmerinnen und Unternehmer in Rheinland-Pfalz berechtigt?
Erstmal ist natürlich nachzuvollziehen, dass die Unternehmen in Zeiten des Fachkräftemangels sagen, jede Stunde zählt. Auf der anderen Seite wird die Bildungszeit, so wie sie existiert in den meisten Bundesländern, doch von wenigen Personen nur genutzt. Wir haben Quoten der Inanspruchnahme von, sag ich mal, 1-2%. Und das ist dann in der Realität doch nur ein sehr geringer Anteil.
Also die Gefahr besteht nicht, weil de facto zu wenige Leute auf das Angebot zurückgreifen.
Insgesamt greifen recht wenige Personen auf das Angebot zurück. Vor allem muss man hier auch nochmal differenzieren. Es gibt Teilnahmen an beruflicher Weiterbildung und es gibt Teilnahmen an anderen Formen der Weiterbildung, die über die Bildungszeit ermöglicht werden. Und die Mehrheit derjenigen, die Bildungszeit in Anspruch nehmen, die gehen schon in die berufliche Weiterbildung und davon profitieren natürlich auch die Betriebe.
Jetzt ist ja in Rheinland-Pfalz gerade umstritten, ob man eben ehrenamtliche Tätigkeiten auch im Unternehmen durch eine Bildungsfreistellung ausgleichen sollte. In Baden-Württemberg wird das ja schon so gehandhabt. Welchen Mehrwert hat das denn? Was würden Sie sagen?
Das wird für die Gesamtgesellschaft schon positiv gewertet. Das heißt natürlich, alle Akteure, die zum Beispiel zur Freiwilligen Feuerwehr gehören, die begrüßen das sehr, dass ein Engagement in diesem Bereich eben gewertschätzt wird, indem man Menschen auch einige Tage im Jahr freistellt, damit sie sich qualifizieren können für ihr Ehrenamt.
Aber müsste man nicht genau an der Stelle vielleicht nochmal eine Trennlinie ziehen? Also Feuerwehrfortbildung oder fürs technische Hilfswerk etc. kann ich total nachvollziehen. Aber wenn jetzt jemand sich fortbilden möchte, weil er Fußballtrainer werden möchte, sich da engagieren möchte, ist das was, wo die Gesellschaft so von profitiert, dass man sagt, okay, das muss der Arbeitgeber auch mittragen?
Na, die Arbeitgeber sind natürlich grundsätzlich der Auffassung, dass etwas, was nicht mit ihrer Tätigkeit, also mit dem Beruf unmittelbar zu tun hat, sowieso eigentlich keine Leistung ist, die das Unternehmen tragen sollte. Viele Unternehmen sind aber sehr engagiert in der Region und gehen mit, da haben sie recht, ne? Können es gut akzeptieren, wenn jemand zur Freiwilligen Feuerwehr geht. Beim Sport ist die Begeisterung dann schon oft nicht mehr ganz so groß. Auf der anderen Seite auch hier wieder, manche Unternehmen tragen auch das mit, die sind ja selber engagiert. Deren Kinder gehen vielleicht in den Sportverein. Grundsätzlich muss man aber sagen, natürlich ist der Arbeitgeber in erster Linie für das Thema Weiterbildung zuständig. Und hier engagieren sich Arbeitgeber auch sehr stark. Und da sagen sie dann eben auch zu Recht, das reicht.
Wir haben ja jetzt mehrfach schon die Zahlen gehört. Insgesamt nehmen nur unter 5% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer überhaupt einen Bildungsurlaub. Warum sind das denn so wenige? Sind die Hürden einfach immer noch zu hoch?
Ich denke, in vielen Unternehmen gibt es eben schon Weiterbildungsangebote. Ich habe es ja gerade schon gesagt, 46 Milliarden Euro im Jahr. Das ist wirklich eine große, große Summe. Und das fließt eben in die sogenannte betriebliche Weiterbildung, also Weiterbildung vor Ort häufig im Unternehmen. Viele Mitarbeitende können eben auf so ein Angebot zurückgreifen und nicht mehr ganz so viele haben dann eben eine Veranlassung zu sagen, okay, ich mache noch was zusätzlich. Dafür nutze ich die Bildungszeit, muss das aber dann natürlich auch privat bezahlen, denn ich werde zwar freigestellt, beziehe mein Gehalt weiter, aber ich muss die Kosten für die Weiterbildung ja trotzdem weitertragen. Und das wissen wir aus der Forschung, finanzielle und zeitliche Ressourcen, die fehlen, das sind die größten Hindernisse, warum an Weiterbildung nicht teilgenommen wird.
Muss denn bei der Auswahl des Bildungsurlaubs auch ein bisschen berücksichtigt werden, dass der Inhalt zumindest im weitesten Sinn mit der eigentlichen Beschäftigung einen Zusammenhang hat? Also Kitesurfen an der Nordsee zum Beispiel ist ein Angebot, über das ich gestolpert bin. Was hat das denn jetzt mit mir zu tun, wenn ich hier als Journalist arbeite? Muss der Arbeitgeber mich dafür auch freistellen?
Die Regelungen sind in den Bundesländern ja unterschiedlich. Es gibt eine sogenannte Maßnahmenzulassung. Da müssen Bildungsträger sich eben mit ihrem Angebot bewerben, müssen sich das freigeben lassen, dass das geeignet ist für den Bildungsurlaub. Und das wird dann eben anhand der gesetzlichen Rahmenbedingungen geprüft. Wenn der den Stempel dann bekommt, ist geeignet für Bildungsfreistellung, dann darf der Arbeitnehmer das tatsächlich auch buchen. Der Arbeitgeber muss sie dann freistellen, wenn es den gesetzlichen Vorgaben entspricht. Es gibt Ausnahmen für kleine Kleinstbetriebe mit unter 50 Beschäftigten und es gibt auch Ablehnungsgründe, zum Beispiel wenn dringende betriebliche Gründe vorliegen, dass ein Arbeitgeber das verweigern kann.
Der Bedarf nach Arbeitskräften, der dürfte ja in den kommenden Jahren nicht kleiner werden. Wie kann man denn aus Ihrer Perspektive diese verschiedenen Bedürfnisse am besten unter einen Hut bringen? Auf der einen Seite die Arbeitgeber, die die Leute brauchen, auf der anderen Seite die Beschäftigten, die auch einen Anspruch haben auf eben diese Bildungsfreistellung.
Also ich denke, es ist sehr wichtig, dass die Mitarbeitenden das offen ansprechen, sagen, ich möchte das gerne, denn vieles lässt sich natürlich auch regeln, indem man schon mal guckt nach geeigneten Terminen, nach Zeiten, wo vielleicht eher eine Auftragsflaute ist und auch der Arbeitgeber eher willensbereit ist, dann jemanden gehen zu lassen für diese Tage. Ich denke, andererseits wird es immer wichtiger, Arbeitnehmerinnen wirklich auch lange fit zu halten. Wir reden immer über längere Erwerbstätigkeit. Wir sprechen schon über Verschiebung auch des Renteneintrittsalters. Und so ist es eben auch wichtig, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sich kontinuierlich qualifizieren, gesund bleiben und auch etwas dazu beitragen, dass sie tatsächlich so lange arbeitsfähig sind. Und dann ist das für beide Seiten von Interesse.
Also einen Termin suchen, wo es auch für die Chefin oder den Chef gut passt, dann kann der Bildungsurlaub reibungslos über die Bühne gehen. Der Tipp von Iris Pfeiffer war das, Bildungsforscherin beim Forschungsinstitut Betriebliche Bildung in Nürnberg.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Arbeitsrechtler.
Genau, heute ist hier wieder Michael Felser dran, unser langjähriger Fachmann für Rechtsfragen im Job. Und heute geht es hier im weiteren Sinne um das Thema Arbeitszeit, das ja gerade heftig diskutiert wird. Unsere Hörerin Sabine aus Tübingen hat dazu eine ganz konkrete Frage. Eine ihrer Kolleginnen schreibt, sie geht nämlich jetzt in Rente und jetzt soll Sabine plötzlich die Arbeit dieser ausscheidenden Dame mit übernehmen, worauf die Hörerin allerdings überhaupt keine Lust hat. Und jetzt will sie wissen, ob der Chef sie dazu verpflichten kann. Sabine arbeitet seit einigen Jahren nur noch 33 Wochenstunden, hat 5 Stunden reduziert. Allerdings wurde das nie, also diese Reduzierung, im Arbeitsvertrag festgehalten. Ihr letztes gültiges Arbeitspapier ist von 1993 und da steht drin, die Arbeitszeit beträgt 38 Stunden pro Woche und dass sie notfalls in jedem Bereich eingesetzt werden kann. Sabine will daher wissen, ob dieser Vertrag sie dazu verpflichtet, die Arbeit ihrer Kollegin zu übernehmen und ob das überhaupt rechtmäßig ist, dass die reduzierten Arbeitsstunden nie vertraglich festgehalten worden sind. Das die Fragen unserer Hörerin Sabine aus Tübingen und hier kommen die Antworten von unserem Arbeitsrechtler Michael Felser.
Grundsätzlich hat man keinen Anspruch auf eine bestimmte Arbeit. Wenn im Arbeitsvertrag erwähnt worden ist, ich bin als Redakteurin oder als Anwalt oder als Einkäufer beschäftigt, dann bedeutet das, dass ich auch die Arbeit von anderen übernehmen kann und muss, wenn die gleichwertig sind. Das ist die Grenze. Ja, also man muss da nicht in den Hof kehren. Ja, das ist ja so ein schönes Beispiel. Und das heißt also, wenn die Kollegin gleichwertige Arbeit hatte, dann müsste sie die übernehmen, aber nicht dauerhaft. Man ist nicht verpflichtet, praktisch 2 Jobs für ein Gehalt zu erledigen. Da muss der Arbeitgeber also gucken, dass er die Arbeit neu verteilt. Die Stundenreduzierung ist hier nicht das Problem. Eine Vertragsänderung kann, muss aber nicht schriftlich erfolgen. Natürlich sollte man immer, wenn man die Arbeitszeit reduziert, das schriftlich mit dem Arbeitgeber vereinbaren. Aber auch wenn der Vertrag von 1993 ist und auf 38 Stunden gilt, dann ist die spätere Änderung verbindlich, bis dass eine neue Absprache getroffen wird.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Wenn Menschen mit einem Handicap in der Produktion mitarbeiten, dann bedeutet das leider in vielen Fällen einfache Handgriffe, immer dieselben Tätigkeiten, wenig Abwechslung. Im DRK Sozialgut in Bernkastel-Kues an der Mosel, da läuft das allerdings anders ab. Da arbeiten Menschen mit Behinderung mit bei fast allen Arbeitsschritten, die es braucht, um einen guten Riesling herzustellen. Und das Ergebnis, das kann sich wirklich sehen lassen. Der Wein vom Wingert des Deutschen Roten Kreuzes gilt als exzellent und wird in ganz Deutschland verkauft. SWR1-Reporter Christian Altmaier hat das inklusive Weingut besucht und war dabei beim Abfüllen des neuen Jahrgangs.
Jonas Platter muss jetzt schnell sein. Alle paar Sekunden läuft eine Weinflasche übers Band. Dann heißt es, abfüllen, Korken drauf und ab in die Kiste. Seit 4 Jahren arbeitet der schüchterne junge Mann mit geistiger Behinderung hier im inklusiven Weingut in Bernkastel-Kues. Jonas Platter und seine Kollegen werden bei der Arbeit betreut. Es gibt öfter mal Pausen und insgesamt geht es im Weingut etwas gemütlicher zu. Im Prinzip wird hier aber gearbeitet, wie in jedem anderen Betrieb auch.
Da kommen wir so morgens um 8 an. Ja, wir sind da am Weinfüllen dran. Hat man immer viel zu tun. Das ist gut. Ein cooles Gefühl.
Auch weil der Job im weltweit einzigen Weingut des Deutschen Roten Kreuzes abwechslungsreich ist. Anders als in vielen anderen Werkstätten für Menschen mit Behinderung machen die Klienten des DRK Sozialwerks hier nicht immer nur dieselben Handgriffe, sagt Kellermeister Achim Kerpen.
Da achten wir sehr drauf, dass auch wirklich alle Arbeiten von dem Schneiden der Reben über das Binden und den Laubarbeiten, nachher das Abfüllen, dass alle Arbeitsschritte durchgegangen werden von unseren Leuten.
Derzeit wird der aktuelle Jahrgang abgefüllt und der ist gefragt, was auch an den Top-Weinlagen liegt, die von den rund 30 Menschen bewirtschaftet werden, wie die Wehlener Sonnenuhr oder die Brauneberger Juffer.
Ja, ich würde schon sagen, dass wir da qualitativ sehr mithalten können. Das vermitteln wir unseren Leuten schon und das macht sie natürlich auch ein bisschen stolz. Ne?
Verkauft wird der Wein nach ganz Deutschland, aber auch im eigenen Hofladen auf dem Kuser Plateau. Bei Clara Wilms gehen täglich einige Flaschen über die Theke.
Also manchmal ist sehr viel los, es kann anstrengend sein. Man hat mit Kunden zu tun.
Auch die 29-Jährige hat eine geistige Behinderung. Seit einem Jahr steht die kleine Frau mit den braunen Haaren an der Kasse und ist vielleicht etwas freundlicher und direkter im Umgang mit den Kunden, als die es normalerweise gewöhnt sind.
Kommt noch was dazu?
Nee, danke.
Dann mach 18 Euro bitte. Dankeschön. Schön.
So wie viele der Klienten hat sie schon einige Jobs beim DRK Sozialwerk ausprobiert. Und das ist auch der Sinn der Sache, sagt Geschäftsführer Carsten Müller-Meine.
Das ist auf jeden Fall was Besonderes in der Region, weil es ein unglaubliches Spektrum an Vielfältigkeit bietet für die Menschen, sich zu betätigen.
Eine Arbeit anbieten, die den Talenten der Menschen entspricht. Auf diese Art versucht das Rote Kreuz, die Klienten für den ersten Arbeitsmarkt zu qualifizieren. Viele wollen hier aber gar nicht weg. Jonas Platter zum Beispiel würde den Job im Weingut vermissen, bei dem er sich selbst verwirklichen kann.
Und das war der Podcast von SWR1 Arbeitsplatz für diese Woche. Danke fürs Reinhören. Ich bin Michael Hart. Ciao.
Eins gehört. SWR1.